Ich beschäftige mich ja seit Jahren mit den Risiken bei P2P. Und trotzdem hat mich vor ein paar Wochen ein BaFin-Bescheid nahezu kalt erwischt. Nicht, weil eine Plattform Bedrohung hätte, sondern wegen einer Risikokategorie, die ich tatsächlich kaum auf dem Schirm hatte. Heute zeige ich dir, welche das ist und was sie für dein Portfolio bedeutet und mit welchen zwei Regeln ich gerade mein ganzes Portfolio neu sortiere. Bei P2P-Krediten gibt es ja vor allem zwei Risiken, die jeder kennt. Das erste, das Geschäftsmodellrisiko. Kredite fallen vermehrt aus wie bei Estate Guru, Kreditgeber straucheln wie jüngst Nera Capital oder Märkte drehen sich und Zinsen werden unattraktiv. Das diskutiere ich in jedem Quartalsbericht, damit sind wir alle vertraut. Das zweite, das Betrugsrisiko. Eine Plattform war von Anfang an unseriös, Investio, Kützal, Weißfund oder drehte sich später in den Scam ab wie Kopier. Lehrbeispiele aus 2020. Seitdem schaut die Community ja schon genauer hin. Längere Zeit gab es auch keine großen neueren Fälle mehr. Aber sowas kommt sicher mal wieder. Und war's das? Leider nein. Es gibt ein drittes Risiko, das deutlich seltener besprochen wird. Das regulatorische Risiko. Damit meine ich nicht, dass die Plattform betrügt oder das Geschäftsmodell nicht funktioniert, sondern den Fall, dass die Aufsicht eingreift und das Geschäft stoppt. Aus rein juristischen Gründen. Auch wenn alles andere passt. Neu ist das Grundmuster nicht. Wer lange dabei ist, erinnert sich an Polen, wo ein gesetzlicher Zinsdeckel reihenweise Kreditgeber umfallen ließ. Auch das war im Kern ein regulatorisches Risiko, kam aber aus einer ganz anderen Ecke. Und genau das ist das Tückische, es wiederholt sich nie gleich. Diesmal trifft es nicht die Zinsen, sondern die Vertragskonstruktion. Stell dir einfach den folgenden Fall vor. Eine Plattform baut Solarparks, sie betreibt eine Energieinfrastruktur, sie zahlt Zinsen aus. Soweit wir wissen, ist alles greifbar und vorhanden. Die Betreiber würden ehrlich sagen, dass sie nie eine Bank sein wollten. Klingt das nach einem Problem? Auf den ersten Blick ja nicht. Und genau dann kann die BaFin kommen und sagen, eure Verträge sind so formuliert, dass sie rechtlich als erlaubnispflichtiges Geschäft gelten. Wir ordnen Einstellung und Abwicklung an, sofort vollziehbar. Das ist dann keine moralische Bewertung, sondern eine juristische. Aber praktisch passiert dasselbe. Kein neues Geld mehr kommt rein, der Bestand soll abgewickelt werden, die Anleger warten auf Refinanzierung, Asset-Verkäufe oder was auch immer. Der Punkt, es geht nicht darum, was die Plattform tut, es geht darum, wie sie rechtlich konstruiert ist. Und das können wir als Investoren nur schwer beurteilen. Optisch unterscheidet sich eine regulierte Plattform nicht von einer unregulierten. Beide haben professionelle Webseiten, plausible Reports, ein Team auf LinkedIn und einen tragfähigen Businessplan. Die fehlende Lizenz stört im laufenden Betrieb ohnehin nicht. Bis zum Bescheid ist alles normal. Ab dem Bescheid dann vorbei. Und das könnte kein Einzelfall sein. Die lettische Zentralbank führt eine öffentliche Liste mit Firmen, die in Lettland keine Lizenz für Investmentdienstleistungen haben. Stand Frühjahr 2026 finden sich 15 Namen darauf. Darunter auch Robocash und Swapper. Beide laufen seit Jahren, zahlen normal, kein Mensch redet von Problem. Trotzdem auf der Liste. Ventus natürlich übrigens auch. Wer in solche Firmen investiert, fällt nicht unter den Anlegerschutz. Geht etwas schief, stehst du allein da. An der Stelle der Pflichthinweis. Ich bin auf den Plattformen, über die ich gleich sprechen werde, selbst investiert. Manche meiner Links sind Affiliate-Links. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. So, zurück zum regulatorischen Risiko. Wenn eine Plattform die passende Lizenz hat, ist diese Risikokategorie strukturell weg. Die Aufsicht ist eingebunden, die Erlaubnis ist erteilt und wird laufend überwacht. Da kommt niemand morgen und dreht deswegen alles ab. Vier Lizenzen sind in der P2P-Welt relevant. Welche sind das und wer läuft darunter? Erste Variante ECSP, die EU-Lizenz für Schwarmfinanzierung. Darunter laufen Ländermarket, Insol und Lande. Dazu Capitalia, Profitus, Crowdpeer und Afranca, plus Inrento, Stockestate und Crowdestate. EU-weit waren Ende 2024 rund 230 Anbieter zugelassen, davon etwa 180 aktiv. Das Crowdfunding-Volumen 2024 4,25 Milliarden Euro bei mehr als 5 Millionen Investoren. Die zweite Variante MIFTI 2, die schärfere Lizenz als Investmentfirma, mehr Eigenkapital gefordert, strengere Pflichten beim Anlegerschutz und eine Anlegerentschädigung bis 20.000 Euro im Insolvenzfall. Wichtig nur dabei, die 20.000 Euro greifen nur, wenn die Plattform selbst pleite geht oder Geld veruntreut. Bei einem normalen Kreditausfall ist die Entschädigung nicht zuständig. Mintos, Twino, Vianvest, Nectaro, Indemo und Debitum laufen darunter. Dritte, EMI. E-Geld-Lizenz mit getrennten Kundenkonten. Sie wird national vergeben, Neo Finance hat die litauische und kommt mit einer zusätzlichen P2P-Lizenz nach litauischem Recht. Auch hier schützt die Lizenz vor allem das Guthaben auf der Plattform, nicht die Kredite selbst. Vierten, Die estnische Kreditprovider-Lizenz Bondoran Modena, die regelt vor allem, wer überhaupt Kredite anbieten darf und unter welchen Auflagen. Für den Anlegerschutz gibt es hier keine Entschädigung wie beim MIFTI, aber die Plattform existiert legal und die Aufsicht ist darauf. Ob das reicht, weil es ja nur um die Kreditvergabe geht und nicht um das Einsammeln von Geldern, muss ich noch zeigen. Und wie du siehst, das ist eine ordentliche Liste an Regulierungen. Und genau das ist der Punkt. Wer reguliert anlegen will, hat heute eine echte Auswahl. Konsumentenkredite, Immobilien, Geschäftskredite, Agrarkredite, kein Verzichtsprogramm. Damit ist das Argument aber nicht gekippt. Eine Lizenz ist nämlich kein Renditesiegel. Sie schützt nicht vor jedem Ärger. EstateGuru ist ECSP-lizenziert und sitzt trotzdem auf rund 130 Millionen Euro in Recovery. Wie viel davon zurückkommt, steht in den Sternen. Insol, früher Heavy Finance, ist lizenziert. Bei den Green Loans bleibt trotzdem ein Großteil der versprochenen Rendite aus. Die sollte zum Teil aus den CO2-Zertifikaten kommen und das funktioniert bisher nicht in der erwarteten Höhe. Ländermarket hat über 2 Jahre Pending Payments produziert, lange bevor die ECSP-Lizenz kam. Und ob das jetzt mit der künftig anders werden würde bei gleicher Konstellation? Was nämlich eine Lizenz definitiv nicht kann, sind Kreditausfälle verhindern. Pleiten bei den Kreditgebern abwenden, Buyback-Versprechen einklagbar machen, Liquidität im Sekundärmarkt garantieren. Sie räumt nämlich nur eine Risikokategorie ab. Das klassische Geschäftsmodellrisiko bleibt vollständig dein Problem. Und damit das Bild nicht so einseitig wird, was bietet eigentlich die unregulierte Welt? Mehr als man denkt, sonst hätte ich dort nicht 40% meines Portfolios liegen. Du findest dort 3 Dinge, die im regulierten Bereich so nicht zu haben sind. Erstens und oft ja das Wichtigste, ein Schluck mehr Rendite. Eine ECSP oder MIFTI-Lizenz ist nicht umsonst. Eigenkapital, Compliance-Reporting, lizenzierte Zahlungsdienstleister. Wer das nicht braucht, kann höhere Zinsen anbieten. Schlicht und einfach ein Kostenvorteil. Zweitens, direktere Wege. Bei vielen regulierten Marktplätzen sitzt zwischen dir und dem Kreditnehmer eine Lizenzkette. Jeder dazwischen will ein Stück vom Kuchen. Im unregulierten Bereich ist die Strecke oft kürzer. Drittens, die Geschäftsmodelle, die im regulierten Raum so nicht vorkommen. Einzelne Bauträger wie bei Devon oder Fintown oder eben die speziellen Energieprojekte. Nischen, die für eine EU-Standardlizenz zu klein oder zu speziell sind. Das alles kann attraktiv sein. Es ist nur mit einem Risikoprofil verbunden, das du kennen musst. Jetzt zu meinem eigenen Portfolio. Aktueller Stand sind ja 60% reguliert, 40% nicht reguliert. Mein Ziel ist es, wieder deutlich über die 2/3 reguliert zu kommen. Da will ich in den kommenden Monaten wieder hin. Und jetzt wird's Zeit für ein bisschen Selbstkritik. Ich bin bei Ventus mit 6,5% meines Portfolios dabei. Das war im Nachhinein betrachtet zu viel. Nicht, weil das Energiegeschäft schlecht wäre, sondern weil ich die regulatorische Seite schlicht unterschätzt habe und ein Stück weit meine Gier nicht im Griff hatte. Beides zusammen eine echt ungünstige Mischung. Daraus habe ich mir 2 Regeln abgeleitet, die jetzt feststehen. Regel Nummer 1. Keine einzelne Position über 10% meines Gesamtportfolios. Egal ob reguliert oder nicht. Das ist die generelle Konzentrationsbremse, die mich vor mir selbst schützt. Trifft bei Ventus nicht so. Dafür die Regel Nummer 2. Für unregulierte Positionen mache ich das Ganze noch etwas strenger. Maximal 5%, weil dort eben 2 Risiken zusammenkommen. Das regulatorische und das Klumpenrisiko, wenn die Position eine Einzelwette auf einen einzelnen Bauträger oder ein einzelnes Energieprojekt ist. Warum nicht 0% unreguliert? Weil ich natürlich die Vorteile, die ich dir eben erzählt habe, nicht komplett aufgeben will. Die paar Punkte mehr Rendite, die interessanten spezialisierten Geschäftsmodelle oder der direkte Weg. Das will ich beibehalten, aber bewusst eben kleiner. Als Beimischung, aber auf keinen Fall als Fundament. Heißt für die Praxis, bevor ich heute eine neue Plattform reinnehme, schaue ich wieder stärker auf den Lizenzstatus. Und vor allem darauf, wie groß die Position im Portfolio am Ende werden soll. Das regulatorische Risiko hatte ich jahrelang unterschätzt, jetzt nicht mehr. Eine Lizenz macht aus P2P kein Sparbuch, aber eine Sorge weniger ist ja auch was wert. Welche Plattform aktuell welchen Lizenzstatus haben, findest du in der laufenden, gepflegten Ratingübersicht im Blog. Link ist in der Beschreibung. Und wenn dich die nächste Cashback-Aktion mit 2-stelliger Rendite lockt, schau einmal nach, wer am anderen Ende eigentlich die Lizenz hat oder eben nicht. Bis dahin.